Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Und heute ist mein Gast der Kollege Florian Gröger. Hallo Flo.
Mahlzeit.
Und es gibt einiges zu diskutieren. Natürlich werden wir sprechen über die Personalie Pierre-Emerick Aubameyang. Der wurde ja Sonntag hat er dann nicht gespielt gegen den VfL Wolfsburg. Darüber werden wir sprechen. Und wir sprechen natürlich über die Neuverpflichtung vom FC Basel. Manuel Akanji, 22 Jahre alt, Innenverteidiger, hat in der Champions League Gruppenphase für die Schweizer jedes Spiel absolviert. Also da ist eigentlich einiges zu erwarten. Und ich bin schon mal gespannt, wie er dann in den nächsten Wochen in Dortmund in die Spur finden wird. Ist ja für ihn auch alles neu und deswegen sollte man da auf jeden Fall die passende Geduld mitbringen. Und bevor wir aber auf ihn eingehen, ganz kurz noch ein paar Sätze von dir, Flo, zum Spiel gegen Wolfsburg. War zäh.
Ja, so lässt es sich, glaube ich, gut zusammenfassen. Nichtsdestotrotz hätte man das Spiel natürlich eigentlich gewinnen müssen. Ich glaube, so eine Handvoll guter bis sehr guter Chancen gab es. Wenn André Yarmolenko wahrscheinlich einen etwas besseren Tag erwischt hätte, mit etwas mehr Fortune, dann wäre das Spiel auch 1-2 oder 3-0 ausgegangen. So muss man leider dann mit einem 0-0 zufrieden sein. Alte Fußballer weiß halt, ist ja, dass man so ein Spiel dann auch gerne auch noch verliert. Wolfsburg hatte ja auch 1-2 Chancen, wo Roman Bürki wirklich hervorragend gehalten hat. Und von daher gibt es halt immer solche Spiele, glaube ich, im Laufe einer Saison, wo der Ball dann halt mal nicht rein will. Und ich denke, da muss man damit leben. Und jetzt hat man ja nichtsdestotrotz ein verhältnismäßig leichtes Auftaktprogramm. Die Diskussion hatten wir in der Hinrunde ja auch schon mal. Und ich denke, mit dem Spiel in Berlin könnte man da vielleicht eine kleine Siegesserie starten. Danach ist dann gegen Freiburg, dann Hamburg zu Hause und in Köln. Da sollte was gehen.
Also es gab schon schwerere Auftaktprogramme, wobei Hertha auswärts ist nicht so einfach, aber da sprechen wir dann am Ende der Sendung nochmal drüber, wenn wir auf dieses Spiel vorausblicken, das ja bereits morgen Abend dann in Berlin stattfinden wird. Aber ich habe es gerade eben gesagt, das Thema der letzten Tage ist natürlich die erneute Suspendierung von Pierre-Emerick Aubameyang. Und ich weiß nicht, welche Meinung da du vertrittst, aber es ist ja der dritte Trainer, unter dem er suspendiert wurde. Er war suspendiert unter Peter Stöger jetzt, er war suspendiert unter Peter Bosch und er war suspendiert unter Thomas Tuchel. Es liegt ja definitiv nicht an diesen Trainern.
Wahrscheinlich nicht. Also ganz so viel Einblick haben wir ja dann nicht, was die ganzen Details angeht, aber in der Außenwirkung auch kann man das, glaube ich, so festhalten und dass es mit so einem Lauf der Jahre halt anscheinend ein bisschen ausgerufert ist, weil Aubameyang ist ja nun auch schon seit 2013 hier und dass er halt ein bunter Vogel ist, ein Paradiesvogel ist, haben, glaube ich, alle nach der ersten Woche festgestellt. Aber in den letzten Jahren, Monaten scheint sich so ein bisschen flüchtig zu haben, diese professionelle Einstellung, die ihm immer attestiert wurde. Das begann ja damals mit dieser Mailand-Geschichte und Tuchel. Da hatte man natürlich noch nicht gedacht, dass es jetzt solche Auswüchse annimmt, aber gerade Bosch und Stöger hat sich ja jetzt auch wirklich nur 3 Monate, ich glaube, das war das Stuttgart-Spiel, auseinander. Also es ist eine Baustelle, die man wahrscheinlich jetzt wirklich schnell schließen möchte. Wie das dann ausgeht, darüber sprechen wir wahrscheinlich jetzt weiter.
Ja, und da gab es natürlich auch ein paar Hörerfragen dazu, das ist ganz klar. Es gab eine Aussage von Arsène Wenger, dem Trainer des FC Arsenal. Der hat gesagt, ja, Aubameyang, so charaktermäßig, er hat ja bisher ganz gute Leistung gebracht, dann kann der Charakter nicht so schlecht sein. Aber das wirkte alles so, als wäre er nicht von ihm überzeugt und die Aussagen so ein klein wenig dann auch politisch, so nach dem Motto, den verpflichten wir jetzt nicht. Ich finde es trotzdem interessant, dass er sich überhaupt dazu äußert. Normalerweise machen das ja auch andere Vereine dann nicht, wenn man irgendwie nicht überlegt, den Spieler zu verpflichten. Und das ist sowieso interessant. Arsenal ja auch mit in der Europa League dabei. Das bedeutet also, der dürfte für die international gar nicht spielen, weil Dortmund ja im gleichen Wettbewerb mit von der Partie ist. Das ist übrigens der Unterschied zu Manuel Akanji. Der hat in der Champions League gespielt. Der darf jetzt also in der Europa League spielen, weil Basel eben weiterhin Champions League spielt. Ich finde das schon alles ein bisschen komisch. Also ich habe den Eindruck, Aubameyang möchte es jetzt erzwingen, dass er verkauft wird.
Erstmal danke für die Belehrung oder für die Info. Das wusste ich gar nicht, wie das in den Statuten so geregelt ist. Ja, auch da wirkt es zumindest so. Er konnte aus Dortmund, hat er jetzt auch nicht lange warten lassen. Gerade hat Michael Zorc nochmal die Aussagen von Arsène Wenger als respektlos bezeichnet, dass man zurzeit keinen Kontakt zum FC Arsenal hätte bezüglich Aubameyang. Wie viel da dran ist, ob das Taktieren ist, ob da wirklich gar kein Kontakt besteht. Es kann natürlich auch sein, dass der Spieler in Kontakt mit Arsenal steht und der BVB da zurzeit noch außen vor ist. Es gibt ja auch noch einen anderen Deal, der mit verknüpft ist, ein Doppeldeal mit Sanchez, der von Arsenal zu Manchester wahrscheinlich gehen wird und im Gegenzug dann Mkhitaryan zu Arsenal. Ist alles noch ein bisschen in der Schwebe, so ganz unter Druck steht man ja auch nicht. Es sind ja noch knapp 2 Wochen Zeit, Transferfenster schließt erst am 31. Januar. Von daher wird uns das wahrscheinlich noch ein paar Tage auf Trab halten. Vom Gefühl her, so Tendenz ist auch eher Aubameyang-Abgang, was dann natürlich auch einen Domino-Effekt nach sich ziehen würde, weil dann bräuchte Dortmund auch Ersatz für ihn. Und also man arbeitet wahrscheinlich im Hintergrund auch an der Lösung, dass wenn Aubameyang geht, man dann noch jemanden kurzfristig präsentieren kann und muss. Ja, das dann ist, da wird natürlich auch wieder fleißig drüber spekuliert, auch über zufällig wieder ein Spieler von Arsenal, Olivier Giroud, der ist 31, Franzose. Ob das jetzt eine Nonplusultra-Lösung wäre, weiß ich nicht. Aber es ist sicherlich auch sehr begrenzt, was gerade auf dem Markt ist. Also ja, und stehen noch spannende 13 Tage dann bevor.
Dann fangen wir doch mal mit der Bewertung von Giroud an. Das ist ja eigentlich kein schlechter Spieler. Der spielt jetzt schon seit einigen Jahren für Arsenal, in der Champions League auch regelmäßig getroffen. Also ist jetzt nicht die absolute Top-Kategorie. Der ist aber auch häufiger mal verletzt. Und bei Aubameyang ist es ja interessant. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Der war jetzt in seiner Zeit bei Borussia Dortmund genauso oft verletzt wie suspendiert. Jeweils 3 Spiele. Und er ist eine Garantie dafür, dass er immer spielen kann.
Ja, erstens das. Er ist eine Garantie, dass er spielen kann. Und er ist ja auch eine Garantie für 30 bis 35 Tore pro Saison. Und das jetzt so kurzfristig zu ersetzen, ist, glaube ich, fast unmöglich. Weil egal wen du jetzt holst, der braucht halt auch eine gewisse Eingewöhnungszeit. Und jetzt haben wir schon Februar fast. Bis das dann so abgeschlossen ist, ist die Saison dann wahrscheinlich zu Ende. Und es gibt auch noch ein paar Ziele, die er bevor in die Saison erreichen möchte oder erreichen muss. Qualifikation für die Champions League. Und ich glaube, in der Europa League ist man auch so ambitioniert, dass man sagt, in dem Wettbewerb könnte auf jeden Fall was gehen. Ja, um auf die Route zurückzukommen, klar, ist sicherlich ein Spieler von gutem bis sehr gutem Format. Ist allerdings auch schon 31. Du hast gesagt, leicht verletzungsanfällig. Also der wäre sicherlich nur eine temporäre Lösung. Also nicht für ein halbes Jahr, für anderthalb Jahre müsste man dann gucken und man dann vielleicht auch geht im Sommer da jemanden zu holen, der dann muss ein bisschen längere Zeit andauern kann, dass er einschlägt. Es ist schwierig. Und es werden ja auch noch ein paar andere Namen genannt. Ein Spieler von Chelsea, dessen Name nicht so ganz unfassbar auszusprechen ist. Ich glaube, ich war nur noch von Krasnodar im Gespräch. Also ja, das sind jetzt alles wahrscheinlich nicht die Leute, die auf Anhieb Aubameyang ersetzen können. Also es ist auf jeden Fall sehr schwierig, muss man sagen.
Es ist ja auch ein Top-Spieler und er hat sich in den letzten Jahren als absolut zuverlässiger Torjäger erwiesen. Der Spieler, den du eben angesprochen hast vom FC Chelsea, heißt übrigens Michi. Ah, jetzt muss ich aber gerade Michi. Wo ist er denn? Ja, nennen wir ihn Michi. Es gibt ja viele Spieler, die haben einfach gerne mal nur den Vornamen auf dem Trikot. Können wir uns darauf einigen. Und sobald dann die ganzen deutschen Medien den Namen genannt haben, werden wir ihn auch hier in der Sendung dann aussprechen. Also das ist ein relativ junger Spieler, Jahrgang 93 und ist aber die deutliche Nummer 2 hinter Alvaro Morata beim FC Chelsea im Sturm. Das heißt, er bekommt nicht so unendlich viele Einsatzzeiten. Jetzt dieses Jahr in der Champions League 4 Spiele und 2 Tore. Allerdings, wenn ich mich recht entsinne, hatte Chelsea auch eine Gruppe, die sie relativ dominiert haben. Ich glaube, Karabakh Aktam war doch Atletico Madrid und die Roma. Also gar nicht so eine schlechte Gruppe. Also ich bin der Meinung, dass der BVB da jetzt einfach mal hart bleiben muss. Man muss auch Aubameyang mal die Grenzen aufzeigen. Und das Problem ist, man hatte das ja schon bei Dembélé im Sommer. Man hat sich irgendwie ein bisschen erpressen lassen und dann merken die anderen Spieler, können wir das vielleicht auch machen. Damit setzt man ja auch ein schlechtes Zeichen.
Sicherlich, aber sag mir eine Sache, wie du das verhindern willst. Also ich glaube nicht, dass die Fahne da eine große Chance haben. Das müsste dann, wenn von den Verbänden kommen, dass das irgendwie eingedämmt wird. Aber mir fällt zurzeit nichts an, wie du das handhaben könntest. Ich meine, klar kannst du in der Saison dann auf die Tribüne setzen. Wenn viele Leute auch wahrscheinlich gut und Dortmund würde viel Lob kriegen für so eine Aktion, aber das wird noch nicht kommen, weil da hängt viel zu viel Kohle dran. Ich meine, wir reden von 60, 70 Millionen Ablöse. Das war im Sommer noch ein bisschen mehr, da sprechen wir von 100. Der teuerste Verkauf in der BVB-Vereinsgeschichte, nein, der zweitteuerste natürlich nach dem Bele. Das kannst du dir nicht leisten, ne? Also entweder verzichtest du auf garantierte 15 Tore in der Rückrunde oder 20 mit Europa League vielleicht. Und so setzt du dann im Prinzip das Geld auf die Tribüne. Und im Sommer, wenn er dann gehen würde, muss, würde der Wert auf jeden Fall sinken. Dann reden wir vielleicht noch von 40 oder 30 Millionen. Also dann kannst du im Prinzip nur verlieren.
Die Frage, die ich mir stelle, ist allerdings, muss man überhaupt einen Ersatz verpflichten? Also wäre es keine Option zu sagen, wir setzen Reus ganz vorne in der Spitze ein, der ist ja bald wieder fit. Wir haben Isak, der ist auch nicht untalentiert, der bekäme dann mehr Spielzeit. Das kann für den Jungen auch nur gut sein. André Schürrle hat in der Rückrunde damals in Wolfsburg gezeigt, wenn er ganz vorne eingesetzt wird, kann er relativ abschlussstark sein. Muss man überhaupt einen Ersatz verpflichten, der dann erst Eingewöhnungszeit braucht?
Das war auch mein erster Gedanke, dass man auf Reus setzen könnte in der Spitze, der, glaube ich, die Position ähnlich gut und auch torgefährlich ausführen würde, weil er ist ja auch vor dem Tor ziemlich eiskalt. Also ich denke mal, da sind auch dann eine gewisse Anzahl an Toren garantiert, aber man weiß halt nicht, wie er jetzt zurückkommt. Also eigentlich ist er ein Garant dafür, auch schnell wieder in der Spur zu sein und torgefährlich zu sein. Andererseits, was jetzt mit dem Kreuzband ist, auch wohl die schwerste Verletzung seiner Karriere. Und das Ziel ist ja eigentlich, ihn langsam ranzuführen. Er ist jetzt wieder voll im Training und es könnte sein, dass er vielleicht im Spiel in Freiburg oder dann, was haben wir danach, Hamburg, sein Comeback geben könnte. Nur Ziel ist halt, dass er langsam angeführt wird und vielleicht im März wieder voll dabei ist. Und das wäre natürlich in dem Fall jetzt nicht, weil dann bist du sofort im Fokus und musst ab sofort dann die Tore machen. Klar, Schürrle, du hast Sancho, du hast Isak, also genug Leute wären da. Ob das dann qualitativ alles reicht, um Aubameyang zu ersetzen, können wir drei Fragezeichen hinterstellen. Und die Frage kannst du dann erst im Mai abschließend beantworten. Und wenn es in die Hose geht, wird es natürlich auch Kritikhagel, ne? Weil ich meine, Geld wäre dann genug da, ist ja aus dem Sommer auch noch was da. Ja.
Also Stand heute, sagst du, Aubameyang geht?
Ist mein Gefühl, ja.
Gut, dann schließen wir das Thema an der Stelle ab und gehen direkt zu den Hörerfragen über. Da kommt natürlich jetzt auch noch das Thema nochmal wieder hoch. Aber ich denke, es ist durchaus sinnvoll, diese Hörerfragen dann noch mit einzubinden. Da dreht es sich auch beispielsweise um Marc Bartra und noch ein paar andere Akteure. Lars schreibt beispielsweise, wird das Management aus den Fehlern der letzten Zeit lernen? Nur einen Stürmer in der Klasse? Sogar die Bayern haben, wenn auch nach Jahren, einen zweiten Klassestürmer geholt. Naja, da bin ich noch nicht sicher, ob Sandro Wagner so ein Klassestürmer ist. Und es gibt keine Leader in der Mannschaft, auch von der Persönlichkeit her. Er sagt, dass Leute wie Schmelzer, Castro, Weigel und viele Junge dieses Team nicht führen können. Er wünscht sich mal mehr Risikobereitschaft auf dem Transfermarkt. Ist der BVB nicht risikobereit genug?
Ja, das kann man teilweise so sehen. Im Prinzip ist es ja auch jetzt eine Phase, in der es halt nicht läuft, wo sie in der Runde sicherlich da ein Problem hatten, ob das jetzt allgemein ist. Weiß ich nicht, ich glaube, Peter Stöger hat letztens gesagt, dass sich solche Spieler dann herausbilden müssen, auch Junge, in so einer Phase. Und das könnte vielleicht jetzt im Halbjahr so sein. Aber sicherlich wird man da im Sommer, denke ich, schon personell ein bisschen umstrukturieren, gerade was auch in der Abwehr angeht. Mit Akanji hat man jetzt was gemacht. Subotic wird sicherlich spätestens auch im Sommer weg sein, wenn nicht schon jetzt im Winter. Gerüchte gibt es um Marc Bartra, wobei es bis gestern da auch keinen, nach unseren Infos, keinen Spielerwunsch gab, den Verein zu verlassen. Aber für ihn ist es natürlich auch eine unbefriedigende Situation. Er will mit zur WM im Sommer und derzeit sind, glaube ich, so Gottes und Topper bei Stöger gesetzt, die es auch bisher solide gemacht haben. Also es ist für ihn schwierig. Es ist jetzt auch nicht auszuschließen, dass sich da noch was tut. Und die Führungsspielerdebatte geht ja auch schon länger bei Borussia. Ich bin da zwiegespalten. Also einerseits ist das so, andererseits finde ich, habe nur noch trotzdem genug Leute, die eine Meinung haben, die auf dem Platz auch vorangehen können. Das ist aber dann schon in den letzten Wochen oder zumindest im zweiten Teil der Hinrunde nicht so gezeigt haben, wie man es vielleicht erwartet.
Jetzt, wo du gerade Marc Bartra dann nochmal erwähnt hast und gesagt hast, er möchte natürlich zur WM, aber ich glaube, er möchte auch gerne in Dortmund bleiben. Das ist zumindest mein Gefühl. Er identifiziert sich sehr mit dem Verein und die Fans mögen ihn auch sehr. Und es gibt ja noch ordentlich Spiele in der Europa League, hoffentlich aus Dortmunder Sicht. Da wird er schon seine Einsatzzeiten bekommen.
Erstens ja und zweitens, glaube ich, ist auch nicht viele Leute finden, die einen Wechsel von Marc Bartra begrüßen würden, weil ich habe ihn noch als super Typen kennengelernt, der immer fröhlich, immer freundlich ist. Was natürlich reinspielt, ist dieser Anschlag und da können wir alle dem Spieler nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf, was sich daraus entwickelt und ob das noch ein Problem für ihn ist oder nicht und ob sich das dann auch auf dem Platz niederschlägt, das maße ich mir auch nicht an zu beurteilen, das sollte auch keiner. Von daher könnte man es, glaube ich, in dem Sinne verstehen, wenn da ein Wechselwunsch daraus aus dieser Thematik entstehen sollte, dann könnte ich das nachvollziehen.
Dann haben wir noch eine Frage zu dem Spieler von Chelsea. Da haben wir eben drüber gesprochen. Über Giroud haben wir auch schon gesprochen. Was haben wir denn hier noch? Ja, es wird gefragt von Malte, warum wurde noch nicht mit Sokrates verlängert? Der Vertrag läuft noch bis 2019. Will der Verein aktuell nicht oder er selbst nicht?
Gute Frage. Also zumindest im Sommer wird es ja dann akut. Andererseits ist Sokrates 29 für 30. Ich gucke kurz nach. Also er ist 29 und im Sommer 30. Ja, ist die Frage, wie man da sich aufstellen möchte. Es gab jetzt auch in dieser Woche Gerüchte über ein mögliches Interesse an Tar von Leverkusen. Ob man da auch die ganze Abwehr komplett umstrukturieren möchte, würde ich sicherlich nicht ausschließen. Und klar, wenn man mit Sokrates dann verlängern wollen würde, dann würde das bis zum Sommer passieren.
Sokrates, Bartra, Tar, dazu Akanji und vielleicht Toprak, das wäre doch okay.
Ja, ich glaube, da könnte man mitleben, ja. Nur, wer ist dann gesetzt und wer nicht und wer ist dann unzufrieden, das ist dann eine Folgeerscheinung daraus. Und ich glaube nicht, dass ein Sokrates sich dann jetzt, nachdem er hier mehrere Jahre Stammspieler war, ist, sich dann wieder auf die Bank setzt mit dann 30. Eher unwahrscheinlich.
Hoffen wir, dass da die passenden Lösungen gefunden werden, denn ich bin ganz ehrlich, ich fände es sehr, sehr schade, wenn Marc Bartra den Verein verlassen würde. Er hat teilweise in der letzten Saison fantastisch gespielt. Er hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber von Anfang an war eben diese Identifikation mit dem Verein zu spüren bei ihm. Ich glaube, das honorieren die Fans auch und deswegen haben sie ihn dann auch mit Geduld bedacht und natürlich vor allem dann, nachdem er als einziger ja eine Verletzung erlitten hatte bei dem Anschlag auf den Mannschaftsbus, ist er, glaube ich, allen so richtig ins Herz gewachsen und meiner Meinung nach ist er rein sportlich gesehen von seinem Potenzial her der beste Innenverteidiger im Kader. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Flo.
Ja, sehe ich genauso. Also er ist sicherlich einer, der das Spiel von hinten machen kann, technisch wahrscheinlich der versierteste Abwehrspieler im Kader. Ja, sehe ich genauso.
Was haben wir hier noch? Maxim würde gerne wissen, was ist denn mit Jarmolenko aktuell los? Der trifft ja kein Scheunentor.
Ja, er hat sich so ein bisschen angepasst. Das Thema hatten wir ja schon mal zum Ende der Hinrunde, haben wir die Thematik nochmal besprochen. Also Peter Stöger hat nochmal auf das PK gesagt, dass er mit dem, was gefordert wird und was Jarmolenko umsetzt, dass er damit sehr zufrieden wäre. Nur was die Chancenausbildung angeht, wäre natürlich noch Luft nach oben. Das kann man, glaube ich, nach dem Spiel gegen Wolfsburg auch definitiv bestätigen. Ja, und in der Endrunde ist er halt wirklich bombastisch gestartet. Also war schon die Meinung, ach, SNB, jetzt haben wir Jarmolenko und haben noch 120 Millionen plus gemacht. Aber mittlerweile hat sich dann so ein bisschen auch klar Anpassungsprobleme, neue Liga, andere Intensität. Und ja, das hat sich dann mit der Krise der Mannschaft dann auch so zusammengebunden. Und eine Rückrunde würde ich mal abwarten. Also ich glaube jetzt nicht, dass dieses eine Spiel, dass man jetzt das Knie brechen sollte über ihn, den Stab, heißt Entschuldigung. Also ich denke mal, dass er schon gesetzt ist auf der linken Seite. Und dann kommt jetzt Pulisic wahrscheinlich zurück gegen Hertha. Ich denke mal, dass da dann noch offensiv auch noch einiges zu erwarten ist. Mit Ausnahme jetzt von Aubameyang hat man trotzdem, glaube ich, da verheißungsvolle Spieler im Kader.
Absolut. Also die Offensive ist für die Bundesliga vor allem überdurchschnittlich gut besetzt. Das ist zumindest meine Meinung. Dann haben wir noch eine Frage. Moment. Ah ja, nochmal zum Thema Aubameyang. Und zwar würde Andreas gerne wissen, ob wir die These teilen, dass der BVB ohne Aubameyang die Champions League nicht erreichen wird. Das ist nämlich seine Meinung, weil er denkt, Ober ist nicht zu ersetzen. Da haben wir eben zwar schon ein bisschen drüber gesprochen, aber die Frage halt konkret, glaubst du, ohne Aubameyang reicht es für die Champions League? Das ist ein harter Kampf. Da ist sehr viel Konkurrenz. Die Mannschaften nehmen sich zwar auch gegenseitig die Punkte weg, aber sie sind auch nah dran am BVB.
Ja, aber das ist mir jetzt zu pauschal populistisch. Also es gibt ja jetzt auch keine Mannschaft, kannst du andersrum sagen, die da jetzt außer Bayern großartig durch die Liga marschiert. Die nehmen sich alle ihre Auszeiten. Schalke hat jetzt auch in Leipzig verloren. Also klar, das ist eng, aber ich würde jetzt sehe jetzt keine Mannschaft, die da großartig noch Fick marschieren könnte. Es sind auch 4 Champions League Plätze. Der BVB wird sicherlich Zweiter werden, aber wenn es dann zum Schluss 3 wird oder werden würde, könnte man sicherlich auch irgendwie mitnehmen, aber dass man jetzt pauschal sagen könnte, ohne Opa wird das nix, würde ich so nicht unterschreiben.
Dann die nächste Hörerfrage, 2 haben wir noch. Konntet ihr bisher einen Offensivplan erkennen unter Stöger? Das Spiel gegen Wolfsburg war sehr statisch, kein Rotieren, sogar auch bei Sancho. Wie soll der BVB agieren? Ist alles, was Tuchel umgesetzt hat, schon wieder vergessen?
Ja, da stimmt schon wieder dieses Thema Tuchel. Also da sollte man den Dicky langsam abschließen. Kommen diese Argumente, man hätte sich von Tuchel trennen dürfen und hätte weiter auf ihn setzen sollen. Ich denke, dass das Thema jetzt auch wirklich dann mal beendet sein sollte. Und ja, offensiv kann man sicherlich sagen, dass dann noch Luft nach oben ist. Andererseits ist es, glaube ich, nach den Spielen unter Peter Bosch zum Schluss, Stichwort 4:4 im Derby, dass es da erstmal wichtig war, glaube ich, die Defensive ein bisschen zu stabilisieren. Und das hat geklappt. Und jetzt, glaube ich, in 3 Spielen unter Stöger ein Gegentor, wenn man das Pokalspiel rausnimmt. In Mainz 2:0, gegen Hoffenheim 2:1 und jetzt 0:0. Ein Gegentor in 3 Spielen, glaube ich, was man im Schnitt gerne nehmen würde. Und ich glaube, im Trainingslager in Marbella lag ja der Schwerpunkt eher auf der Offensive. Deswegen auch da wieder, was ich gerade schon gesagt habe, also man sollte jetzt nicht das eine Spiel gegen Wolfsburg, das halt dann irgendwie doof gelaufen ist, dann zum Maßstab nehmen und sagen, wir haben offensiv keinen Plan und also dafür sind die Spieler dann auch einfach zu gut, die man hat.
Das denke ich auch. Also die Mannschaft ist meiner Meinung nach stark besetzt. Das habe ich ja eben schon mal angedeutet, insbesondere in der Offensive. Und da sind so viele gute Fußballer dabei, technisch gut, auch gut im Abschluss. Also ich bin mir relativ sicher, wenn du häufig zu Null spielst, wirst du ja auch viele Spiele gewinnen. Also das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis es dann in der Offensive wieder richtig flutscht. Dann noch eine Frage zur zweiten Mannschaft. Und da kennst du dich ja auch gut aus. Was ist der Plan mit Amenido?
Ja, der ist ja jetzt ausgeliehen an Schlag mich tot Fenlo. Das mal so, aber nur teilweise verfolgt. Also viele Spieler da bisher nicht. Deswegen ja, wird eher schwierig, weil, also in der 19 hat er zumindest im zweiten Jahr viel gespielt und getroffen. Ja, und jetzt wollte er eigentlich nach Finlo gehen, um Spielpraxis zu sammeln. Das hat bisher dann wahrscheinlich nicht geklappt. Ich gucke da auch gerne nochmal kurz nach. Ja, also Finlo war schon mal richtig. Ja, hat in der Ehrendivisie, also in der erstmaligen Liga bisher zweimal gespielt, 10 Minuten insgesamt. Ja, hat sich dann bisher noch nicht so bezahlt gemacht, aber wir haben noch eine Rückrunde. Wie da dann der Plan weiter ist, boah, ist schwierig zu sagen. Also man hat sich noch Balint Beiner verpflichtet als zentralen Stürmer im Laufe der Hinrunde, der aber gar nicht gespielt hat, jetzt aber wieder fit ist. Jonas Awala ist wieder da, der hatte eine Thrombose im Bein. Auch die komplette Hinrunde ausgefallen, ist jetzt auch wieder fit. Also Offensivpotenzial ist, glaube ich, jetzt erstmal genug da. Und bei einer U23 ist das da auch fließend. Wer ist weg? Wer kommt neu dazu? Es wurden ja jetzt auch schon wieder 4 Neuzugänge bekannt gegeben für die kommende Saison. Oder die 3 Neuzugänge und eine Vertragsverlängerung, sowas. Da jetzt schon eine Prognose abzugeben, wie das nächste Saison ist, ist schwierig. Aber wenn er natürlich so wenig spielt, ist dann auch die Perspektive in Dortmund, glaube ich, jetzt nicht so groß.
Die zweite Mannschaft nach wie vor übrigens ganz gut dabei sportlich in der Liga, oder?
Ja, sie haben ja so einen kleinen Durchhänger mitten in der Hinrunde, aber zum Schluss haben sie sich jetzt wieder gefangen. Allerdings haben sie dann auch zum Schluss nicht mehr oft gespielt. Ich glaube, im ganzen November und Dezember, glaube ich, 3 Spiele, hat man alle gewonnen. Also man ist oben wieder dabei, aber also mit dem Aufstieg wird es, glaube ich, dann schwierig. Also da hat man jetzt Viktoria Köln, wie letztes Jahr auch schon, und KfC Uerdingen, die jetzt auch nochmal personell aufgestockt haben in der Winterpause. 2 Schwergewichte in der Liga. Man hat jetzt einfach zwei Spiele verloren in Steuer und Dietz, wo jetzt Stand jetzt, oder so ist die Info vom Verein, erstmal keine externen Neuzugänge haben möchte, sondern auch die Leute setzen möchte, die da sind. Also wenn man da jetzt nochmal richtig angreifen wollte, dann denkt man, müsste man auch nochmal vielleicht ein, zwei Leute holen. Vielleicht ist die Planung dann eher, dass man das nächste Saison machen möchte. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist aktuell Vierter. Spielen sie eine gute Runde, und wenn die Saison, glaube ich, so auf dem Plätzen 3, 4, 5 beendet werden würde, könnte man neu zufrieden sein.
Zumal sich in der Liga ja einige Schwergewichte tummeln. Du hast eben Viktoria Köln und den KfC Uerdingen angesprochen. Die haben beide 8 Punkte Vorsprung auf die zweite Mannschaft, die allerdings 2 Partien weniger ausgetragen hat. Also da kann man noch einigermaßen aufschließen, wenn man diese Nachholspiele gewinnt. Da haben wir auch Alemannia Aachen, den Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiß Essen, Wattenscheid 09. Also da sind schon einige große Namen mit dabei. Schade, dass viele der Spiele eben dann auch parallel zur ersten Mannschaft stattfinden. Aber das Thema haben wir ja hier in der Sendung auch schon diskutiert. Dann noch ein ganz kurzer Ausblick auf das Spiel morgen gegen die Hertha. Du hast eben gesagt, das Auftaktprogramm in die Rückrunde ist nicht das Allerschwerste, aber die Hertha ist unbequem zu spielen.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die letzten Auswärtsspiele in Berlin ist auch ein bisschen her, dass sie da gewonnen haben. Ich glaube, zuletzt unentschieden und davor zweimal verloren. Also nichtsdestotrotz, ich bin da sicherlich ein bisschen bieder, so wenn man sich das mal anguckt. Aber ich glaube, gegen so offensivstarke Mannschaften, was kommt ihnen entgegen von der Spielweise her? Dann können sie defensiv, und dann kommen sie mit, klar, gefährlichen Leuten wie Kalou, wie Ibisevic. Also sicherlich eine harte Nuss. Also man sollte jetzt zumindest keinen Kantersieg erwarten. Also wenn das 1-0 wird oder dann 2-1 unter sich, nimmt man mit Russland dann mit in den Flieger zurück.
Ist es denn so, dass alle fit sind? Also außer den Bekannten, die jetzt ausfallen, wie Schmelzer und Guerrero, gibt es noch irgendwelche aktuellen neuen Personalien?
Nur eine positive, dass halt Pulisic wahrscheinlich zurückkehrt, was natürlich die Offensive auf jeden Fall wieder verstärkt. Gleich auch Sancho, der ja gegen Wolfsburg seinen Vertreter gegeben hat, auch da durchaus eine Aktion hatte. Allerdings Pulisic sicherlich 1 bis 2 Schritte weiter als er. Von daher wäre sicherlich gut fürs Dortmunder Spiel, wenn er wieder zurückkommen würde. Dann ist es dann wahrscheinlich, dass er rechts spielt, Jamolenko links, und mal gucken, wer dann in der Mitte spielt.
Oder eben umgekehrt, die beiden, die können ja auch durchaus rotieren, sind ja in der Lage, auf den beiden Seiten jeweils zu spielen. Gut, ich entnehme deine Aussage, du glaubst irgendwie an einen knappen Erfolg von Borussia Dortmund. Das wäre auf jeden Fall wichtig, auch im Kampf um die Champions League Plätze. Und bald geht's ja dann auch los in der Europa League. Ich glaube, gegen Atalanta Bergamo spielt man am 15. Februar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kann auch der 18. sein, irgendwie sowas. Und dementsprechend, ja, dann kommen wieder mehr Spiele auf Borussia Dortmund zu. Jetzt erstmal nur Bundesliga, aber trotzdem, man sollte nicht schleifen lassen derzeit. Das könnte sich dann hinterher rächen. Flo, ich danke dir recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und alle weiteren Informationen, das wisst ihr ja wie immer unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter @rnbvb. Flo ist dort zu finden unter @rn_Florian. Mich findet ihr dort unter @SaschaStaat. Dann soll es das gewesen sein. Und nächste Woche sprechen wir dann hoffentlich über einen Sieg bei der Hertha. Bis dann.
Tschüss.